55.000 Zuschauer am Wochenende bei dem Kracher HSV gegen Elversberg. Was tippt ihr, wie viele Leute hatten die Schiebermütze auf?
2.000.
Nach den 90 Minuten wahrscheinlich 2.000, ja.
Oder? Ich war überrascht, wie viele echt mit Schiebermütze rumgelaufen sind.
Ach, hast du wirklich welche gesehen?
Ja, natürlich. Der HSV hatte sogar natürlich sofort reagiert und noch eine Sonderedition. Ich habe munkeln hören, dass die relativ knapp vorm Spiel noch angekommen sind am Samstag. Und
aber es waren tatsächlich wohl 2.000 Stück, ne? Habe ich auch gelesen nur. Und dann alle weg, ausverkauft. Und jetzt haben sie mehr
10.000 nachbestellt.
Aber 10.000 D, glaube ich, ne?
10.000 D.
Also so mehrere 10.000 habe ich nur gelesen, I don't know.
Ist der Fischerhut Nils damit beerdigt?
Ich hoffe nicht.
Ah, nee, ich meine, das ist ja auch, also Fischerhut, das ist so, ich sag mal, Schiebermütze ist Baumgart und Fischerhut Nils ist Verein.
Ich wäre auch jetzt gefeiert, ist gut. Wenn die Schiebermütze in Köln geblieben wäre und Baumgart mit Fischerhut Nils an der Seitenlinie steht.
Das hätte auch richtig gehabt. Richtig. Ja. Unglaublich. Aber kennt ihr noch von früher diese Seidenballonmütze, diese auch so ähnlich wie so ein Schieberhut war?
Mhm. Ja.
Die gab es früher vom HSV.
Westtribüne hatten das, Westkurve hatten das. Gefühlt bringe ich damit in Verbindung.
Westkurve,
ne? Ja, ne? Bring ich damit in Verbindung, dass da diese... In diesen alten Videos, ich habe noch eins vor Augen, wo ein alter Fan an der Bahn sitzt irgendwie und die aufhat. In meinem Gedächtnis ist fast so ein Schwarz-Weiß-Video ungefähr. Aber ich weiß genau, welche
die
du meinst.
Die haben so einen geilen samtigen Stoff. Dann war meistens die Raute ganz groß.
Ja.
Und dann war da eine Deutschlandfahne, war auf jeden Fall auch mit drauf so. Das war Klassiker damals, ne?
Ja, ja, die müssen dann wiederkommen. Die sind ein bisschen modern, sind die ja wieder.
Eigentlich ja, ne?
Und ich meine, oder seh ich immer irgendwie jemanden, der die aufhat, von da, wo wir sitzen, I don't know, irgendwie.
Mit Sicherheit, irgendjemand wird sie aufhaben. Ja, und also.
Finde ich geil.
Ja.
Die Schiebermütze. Schön.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau! Morrel, Bones, ich, Gato, ich bin wieder...
Braun gebrannt.
Ja, nicht wirklich, aber ich bin wieder zurück aus dem Urlaub.
Wie war's?
Sehr gut.
Ja?
Ja, danke.
Wolltest du mal abschalten oder hast du 24-7 an den HSV gedacht?
Ja.
Weil am Ende des Tages, Frauen kommen und gehen, der Verein bleibt ja, so wie unser neuer Coach Steffen Baumgart in der Pressekonferenz gesagt hat.
Stimmt, ich dachte gerade, oder hattest du immer mit
man wechselt öfter die Frau als den Verein.
Stimmt. Ich konnte abschalten, aber natürlich ein Urlaub mit kleinem Baby ist dann doch was anderes, muss man sagen, als dann ohne. Aber es war cool, sie hat es gut gemacht. Der HSV hat gewonnen. Zumindestens am Sonntag, am letzten Sonntag. Und es war gute, kann man machen, ne?
Gute Vibes. Hast du ähnlich wie Kai irgendjemand getroffen? Also wie bei ihm, dass er. Nee, du hattest doch.
Ja, es war mir, was soll mir?
Du warst.
Zenit St. Petersburg hat er und so. Ich glaube, die haben ja so eine irrsinnig lange Winterpause und ich glaube, die sind 30 Tage da.
Okay.
Also richtig krass. Und wie gesagt, Man City war im Januar da.
Ja.
Also es muss auf jeden Fall, es ist das Zentrum der Schurken, des Schurkenstaates.
Hast du Santos gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay.
Also ich habe eigentlich relativ viele gesehen, so immer mal wieder so ein bisschen.
Ja.
Und ich würde mir auch, also ich glaube, der hat sich wahrscheinlich reinschreiben lassen. Also Freunde, bei aller Liebe, den Winter verbringe ich nicht bei euch, da bin ich schön in Brasilien.
Ja.
Und komme dann wieder zurück, wenn wieder Tiki-Taka gemacht wird. Aber
und grundsätzlich nach Russland zurückzugehen, irgendwie auch, weiß ich nicht.
Ja, das, also.
Alles Geschmäckle.
Die müssen schon richtig gut bezahlen, glaube ich, ne, damit du da jetzt bleibst und spielst. Die sind Zweiter in der Liga. Also ich glaube, irgendeine Mannschaft, die ich nicht kannte, keine Ahnung, ist gerade Erster, aber irgendwie alles eng. Viele Brasilianer, ich habe mal den Transfermarkt geöffnet, wer da so spielt, ist schon, ich glaube, das spielst du auf jeden Fall auch unter anderem wegen des Geldes, sagen wir mal so.
Auch ehemaliger HSV-Trainer, ne?
Ja?
Markus Gisdol, immer noch in Russland Trainer.
Ja. Ach guck mal, den habe ich nicht gesehen. Aber gut, was soll er jetzt? Obwohl doch, ja. Witzig, den hätte ich mal... Aber ist er in
bei ich glaube, er ist
in der
Lokomotive Moskau oder Spartak Moskau.
Achso, ich dachte jetzt Zenit. Ja, gut, nee. Das wäre eine Nummer zu hoch für ihn. Aber ja, da habe ich auch nur gedacht, ich bin mitten im Zentrum des Bösen angekommen, als sie alle da waren.
Gisdol trainiert übrigens in der Türkei.
Ich sehe gerade, er ist gewechselt. Warte.
Das ist so ein typischer Bones.
Warte, vor allem typischer. Das ist der erste Fehler seit Monaten.
Eben.
Warte. Ja, genau. Genau. Spring Lokomotive Moskau vorher und jetzt seit kurzem, seit Oktober 23 in der Türkei.
Ja.
Genau. Also, Bones war noch nicht ganz geupdatet hier, ne?
Ja. Ich verfolge die türkische Liga nicht so oft, von daher.
Nee, aber die russische, oder?
Ja.
Anscheinend ja auch nicht. Also.
Ah, nun gut. Ja, wir haben aber eine richtig coole Folge jetzt vor uns, denn wir haben einen neuen Coach. Wir haben das erste Spiel mit dem Coach siegreich gestaltet, wenn auch noch, und on top ist noch Luft nach oben, wenn man es positiv verkaufen will. Also, ja. Wir haben zu null gespielt, es ist Luft nach oben.
Ich würde sogar sagen, das Spiel hätten wir unter Tim Walter ähnlich gut gespielt. Also ähnlich schlecht, beziehungsweise ähnlich gut. Ich anders, wir hätten auch 3 Punkte geholt.
Ja?
Ja, klar. Ich glaube auch, wir hätten 3 Punkte geholt, aber mit mehr Entertainment.
Wahrscheinlich, ja. Elversberg hätte wahrscheinlich auch ein Tor
gemacht, ja.
Aber wir hätten wahrscheinlich auch 2 mehr gemacht.
Ja. Ich habe das Spiel nur im Ticker verfolgt, hab mir völlig nervös dann noch Internet zum Flugzeug geschossen, weil ich dachte so, ey, ich muss jetzt einfach in Hamburg ankommen und den Flugmodus ausmachen, der Moment wäre zu crazy. Also habe ich mir so ein bisschen den Internet geschossen und da dann immer verfolgt, wie es dann ist. Und die haben es eigentlich auch ganz für Kicker-Verhältnisse gar nicht ganz gut zusammengefasst. Ich habe auch nochmal Netradio probiert, aber irgendwie das ging von der Connection nicht. Da hast du auch immer nur so Kack-Internet leider. Auch wenn sie
ansonsten
einfach kaufen.
Ansonsten kann man es ja mal jedem empfehlen. Netradio ist, finde ich,
ja, also super.
Glatte 1.
Finde ich auch top. Muchel, du warst da.
Ich war da, ja. Ich war im Stadion. Ich habe
Premiere.
Naja, nicht Premiere, nicht, aber zumindest Premiere für meinen Sohnemann.
Genau.
Der wollte tatsächlich diesmal bei den Ultras unten stehen, oder das hat er schon ein paar Mal irgendwie gesagt, dass er gerne da unten mal stehen möchte. Und ja, bisher habe ich mich immer so davor gedrückt, nicht weil ich da keinen Bock drauf habe, aber ich hatte jetzt, ich hatte keinen Bock mit ihm da runter zu gehen. So, für mich ist dann da unten auch bei den Ultras ist dann anderer Fußball, wo man nicht mit einem 5-Jährigen irgendwie sein sollte. Habe mich jetzt aber gegen Elversberg insofern breitschlagen lassen, dass ich gesagt habe, okay, gegen Elversberg, es werden keine Tennisbälle fliegen. Das Thema ist wahrscheinlich erstmal durch, auch wenn jetzt Eintracht Frankfurt weiterhin protestiert gegen die Investoren im Fußball. Auch vollkommen zu Recht. Aber nichtsdestotrotz, haben wir unten bei den Ultras gestanden und es war gut. Stimmung war, zumindest da unten kriegst du die Stimmung natürlich immer ganz anders mit als an anderen Stellen im Stadion, wo du es anders aufsaugst. Also wenn du da unten stehst und sagst, die Stimmung war scheiße, dann war sie wirklich scheiße. Ja. Weil da unten im Epizentrum der Stimmung ist die Stimmung natürlich immer sensationell. Und wenn die Trommel da geschlagen wird, das ist schon auch echt laut. Und die Choreo habe ich gar nicht so mitbekommen. Da haben uns ja auch viele, also klar, dass wir was hochgehalten haben, aber man wusste nicht sofort, was draufsteht. Das hat man dann erst später mitbekommen. Insofern Premiere für meinen Kleinen unten im Stehplatzbereich.
War gut, also warte direkt unten am Zaun, damit
genau, er dann... wir haben direkt neben dem Capo-Podest gestanden.
Kommt man da also einfach hin oder war so, okay, das Muchel, dann lassen wir mal durch?
Ja,
50-50. Du kennst den einen oder anderen, kennst
man
du.
Man kennt ja schon den einen oder anderen. Ja, also deswegen habe ich da mit Sicherheit auch das Glück, dass ich dadurch, dass ich ein paar Leute kenne, dann auch da unten mitstehen konnte. Und der Kleine sich dann auch mal aufs Capo-Podest setzen konnte. Er wollte unbedingt an der Trommel trommeln, da habe ich aber auch zu ihm gesagt, das...
1:4 Heiligtum, ne?
Das ist zu viel Heiligtum, das hätte er mit Sicherheit irgendwie gedurft, aber das wollte ich ihm dann auch nicht. Das sind dann so Sachen, weil wenn wir mit Abschlag unterwegs sind, dann will ich auch nicht, dass jemand irgendwie auf dem Schlagzeug rumtrommelt. So, das sind dann so Sachen, die gehören irgendwie den Jungs so, das ist deren Heiligtum. Und nur weil das mein Sohn ist und er irgendwie zweimal mit den Augen blinzelt und alle heißt es nicht, dass er sich alles rausnehmen darf. Und ich finde, das sind auch Sachen, die muss er dann auch lernen, dass sowas eben auch dazu gehört, dass das die Sachen von den Ultras sind und dafür man auch noch ein paar Jahre älter werden darf, muss, und sich das auch erarbeiten muss. Also das sind ja auch so Sachen, die in so einer Szene
verdient werden müssen, ne?
Ja, da ist man nicht auf einmal da und darf sich alles erlauben, so, sondern da gehört eben auch mit dazu, ähnlich wie es bei anderen Sachen ist, erstmal Helfer zu sein oder mit an Choreos zu basteln und nicht irgendwie gleich
als Chef einsteigen.
Hocharbeiten.
Genau.
Ja, richtig. Bones, du hast das Spiel auch im Stadion geschaut und hast dann wahrscheinlich die Choreo gesehen.
Genau, wir saßen denn da und kam es zuerst nicht richtig entziffern können. Wir dachten, AG, AB, soll das für irgendwas stehen? Eine Arbeitsgemeinschaft oder ähnliches? Und dann haben wir dann die Schrift da drüber gesehen und
Ach, Bier.
Genau. Und dann auch den Schriftzug da drunter und dann wurde es relativ schnell klar, dass es ACAB bedeutet, All Cops Are Bastard. Und da hat dann die Nordtribüne halt nochmal Bezug genommen auf die letzte Woche.
Nach dem Rostock-Spiel, genau.
Genau, als die Polizei 855 Zugfahrgäste in Bergedorf kontrolliert hat, um halt in der Hoffnung Teilnehmer der Schlägerei von HSV-Ultras gegen BVB-Ultras aus dem September irgendwie identifizieren zu können, wo man nach 7 Stunden auch 15 Leute rausfischen konnte. Das hat aber die ganze Woche über die Fanszene noch bewegt gehabt.
Nicht nur die Fanszene, also ja. Das ist komplett, haben natürlich auch der Supporters Club, die Nordtribüne e.V., ja. Alle haben dazu auch eine Stellungnahme abgegeben und es gab ja selbst bei anderen Spielen, selbst bei unseren verhassten Nachbarn aus dem anderen Stadtteil hier, gab es einen Spruchband dazu, der eher pro, dass selbst wir das nicht verdient hätten, in Bergedorf 7 Stunden gehalten zu werden. So, mit sehr viel
ja.
Mit wenig Sympathien zu uns, aber trotzdem der Sache dienend ein Spruchband gemacht. Also insofern, das, ja.
Hier stand ja, niemals Freund, niemals Helfer, ganz Hamburg hasst die Polizei, ACAB, also All Cops Are Bastards. Ja, also ich ganz Hamburg bin ja auch ich, so, ich hasse jetzt nicht die Polizei. Ich finde es gefühlt ein drüber an der Sache, kann ich es natürlich total verstehen, so dass die Aktion gar nicht ging. So, I don't know.
Also so wie die Polizeiaktion sehr unverhältnismäßig letzte Woche war, ist dieses Statement auch, finde ich, ein drüber so in der Botschaft.
Jeder sieht das ja anders, ne?
Ich genau. Mein, so. Aber alle genau. Hassen die Polizei oder was also gerade vorgelesen hat. Würde ich mich jetzt nicht mit identifizieren.
Ich glaube, über die Aussage an sich, ich glaube, die meisten Leute regen sich im Moment über dieses Ganz auf, das Ganz Hamburg.
Ja. Ne?
Also, dass viele sich damit eingeschlossen fühlen, wo sie sagen, das bin ich eigentlich nicht. So,
oder niemals Freund, niemals Helfer. So, das ist ja auch, also,
ja.
Keine Ahnung, ist ja nicht in 10 von 10 Fällen so ungefähr so, ne? Oder
nee,
so.
Also, aber ich muss auch insofern, ich will da gar keine Lanze für brechen. Ich will es einfach nur mal versuchen, so ein bisschen aus meiner Sicht zu erklären, wie ich das Ganze sehe. Wenn du als Auswärtsfahrer viel unterwegs bist und das kommt nun aus dem aktiven, also diese Choreos werden aus der aktiven Szene, werden die heraus gestaltet und gemacht. So, die Jungs und Mädels sind wie jedes Wochenende unterwegs und sind natürlich den Repressionen und der Staatsmacht viel mehr ausgeliefert als, ich würde mal sagen, 95% oder ja, 95% der anderen Stadionbesucher. Und da kann ich schon verstehen, auch aus eigener Erfahrung, dass dieses niemals Freund, niemals Helfer schon eine Sache ist, die sich immer mehr so aufbaut, weil wenn du auswärts unterwegs bist oder auch zu Hause oder wie auch immer als Fußballfan, du bist einfach, du bist der ganzen Sache ausgeliefert und es ist einfach in den Fällen so, dass du als Fußballfan immer unter Beobachtung der Polizei bist, keine Freiheiten hast, wenn du auswärts fährst und so. Da kann ich schon verstehen, dass dieses Gefühl von niemals Freund und niemals Helfer bei einem auch wenn es vielleicht nur ein kleinerer Teil ist der Fanszene, dieser Eindruck geweckt wird. Und dass dieses jetzt ganz Hamburg hasst die Polizei, dass dieses ganz natürlich jetzt bei vielen unangenehm aufstößt. Ich will mal so sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen gewollt, dass das genau so kokettiert, dass du genau mit solchen Aussagen Leute dazu bringst, darüber zu reden, sich darüber zu echauffieren und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, zu sagen so, Alter, ich bin doch nicht ganz Hamburg, ich finde sie nicht scheiße. Jetzt ist aber jemand anders dabei, der sagt so, naja, erklärt dir das Ganze so, damit ist das Ganze nicht an ACTA gelegt und das heißt, dass es nicht ganz Hamburg ist, aber du fängst an, über diese Sache nachzudenken und es ist so ein bisschen einfach auch, wie sagt man, nicht piesacken, sondern so ein bisschen provokativ geschrieben, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja, weiß ich, also ist sicherlich ein Punkt, man ist natürlich wie immer ein super schmaler Grat, ne? Man kann dann auch Fall. Dann sagen so, naja gut, okay, jetzt dann, guck mal, das sind die Ultras oder die Hamburger Fanszene, so die driften ab, die kann man jetzt eh nicht mehr richtig ernst nehmen. Jetzt denken sie haben unendlich viel Oberwasser, nachdem sie jetzt die DFL gekippt haben. Also jetzt sagen wir die Ultras im Allgemeinen, nicht nur die Hamburger Ultras, wir haben uns ja relativ noch zurückgehalten zu anderen Vereinen, aber und jetzt kommt so eine Aktion und da ist dann, ich sag mal so, bei ganz vielen anderen im Stadion, wenn die das gesehen haben, so ganz Hamburg, dann ist so, okay, das, nee, also wir sind doch nicht eins, so, ne? Also Fans und, also ich sag mal, die Nordtribüne und das restliche Stadion, so, da ist so eine so unterschiedliche Meinung, so eine gewisse Distanz. Solange das jetzt nicht so häufig vorkommt und so das einmalig ist, ist okay. Ich finde es halt immer ein bisschen schade. Also, ja, aber
du, wie gesagt,
können wir einen Haken dran machen.
Ich will ja gar keine Rechtfertigung oder will mich da.
Aber deine Sicht oder deine Argumente so ein bisschen provokativ, so damit drüber geredet wird, damit man überhaupt gesehen wird, so glaube ich.
Also ich glaube, wenn da gestanden hätte, wir hassen die Polizei, dann hätte man das zur Kenntnis genommen und damit wäre das Thema vom Tisch gewesen. Jetzt spricht jeder darüber. Jeder fängt vielleicht auch an zu hinterfragen, warum ist das Ganze? Was war da denn in Bergedorf los? Was ist da passiert? Um einfach sich mit dem Thema vielleicht einfach auch mehr auseinanderzusetzen. Es ist genauso wie mit den Protesten eigentlich auch gegen die Investoren, gegen den Einstieg von Investoren in der DFL, dass man einfach, viele Leute zum Anfang sich komplett darüber aufgeregt haben, was das soll mit den Tennisbällen. Wenn man sich aber mit der ganzen Sache ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, einfach auch die Sichtweise verstanden hat. Und wie gesagt, ich will das Ganze nicht schönreden, ich will einfach nur noch eine andere Sicht davon einfach mal preisgeben und kann aber jeden verstehen, der auch sich darüber chauffiert und sagt, irgendwie, ich bin nicht ganz Hamburg und ich finde das nicht in Ordnung.
Über das Investorenthema sprechen wir später nochmal ein bisschen. Ich möchte mich auch mal jetzt im Urlaub ein bisschen zumindest reingelesen.
Hast du einen reichen Russen kennengelernt, oder?
Der hat mich geinfluenced. Ja. Hatte hier, hast du
Klaus-Michael Künikow.
Ja. Der hat 10.000 und der ist auch bei Gazprom heute gesponsert. Podcast. not for you. Erstmal haben wir natürlich jetzt Fußball gespielt.
Ah, stimmt, da war noch was.
Ja, Baumgart habe ich gehört, an der Seitenlinie war höchst aktiv.
Höchst aktiv. Auch dazu zu Baumgart, auch zu seiner jetzt hat man fängt ja an zu vergleichen auch mit Tim Walter, ne? Also das war so das Erste. Und mein Sohn sagte gleich so, ah, guck mal, er hat keine Wasserflasche in der Hand. Nee, Wasserflasche hatte er nicht in der Hand. Dafür war er bei ziemlich kühlen Temperaturen nur mit dem T-Shirt bekleidet. Jetzt fragt ihr, war für mich so, was war jetzt das bessere Vorbild? War es die Wasserflasche für die Jugendlichen, die Tim Walter in der Hand hatte, oder ist es bei 0 Graden ein T-Shirt?
Kennt man von ihm ja, ne? Also hat er auch in Paderborn und Köln, dass er wirklich bei winterlichen Temperaturen echt mit T-Shirt da rumgelaufen ist. Weg.
Und auch die Coaching-Zone eigentlich nicht sehr
eingehalten,
sondern immer so in so einer leichten Weise, weißt du, so leicht angewinkelt.
Ist immer auch in Bewegung Hockey, gewesen.
Ja, und immer den Kopf so auf Grashöhe, zu schauen, wo.
Und immer die zwei Finger zum Pfeifen.
Ja, ja. Der Doppelpfiff ist schon.
Ja.
Ja, aber war auf jeden Fall sehr aktiv. Ja. Ich glaube, bei uns war das auch beste Sicht auf ihn. Und
es war wirklich ein Spektakel, teilweise spannender als das Spiel, weil er hat viel mehr Bewegung gehabt als einige Spieler. und es
man muss aber auch sagen, dass einige Spieler auch die Daumenschrauben angedreht haben.
Ja. Also gerade die Außenverteidiger, wir hatten schon vor der Folge drüber gesprochen, die wurden immer wieder zurückgepfiffen, dass die halt nicht so offensiv sind. Und dass
also Van der Bremt hat den Tinnitus nach dem Spiel vom Pfeifen.
Und dass sie halt sofort wieder auf Positionen geschickt wurden. Also dieses, was wir hatten bei Tim Walter, dass die Außenverteidiger mit in die Offensive so richtig eingeschaltet werden, das war bei Baumgart zumindest gestern nicht der Fall.
Auf jeden Fall waren ein paar Sachen dann doch irgendwie anders, ne? Also erstmal Dompe nicht, gut, verletzungsbedingt, ne, nicht gespielt, Königsdörfer. Ich dachte erst, es wäre ein 4-4-2 gewesen, aber man ist dann doch im 4-5-1 geblieben, oder? Ich war nicht im Stadion.
Ich hatte schon Zweiersturm für mich
Eher Ferrei, ne? Ich fand eher Ferrei, der mit in den Sturm gezogen ist. So, also war meine Sicht, aber.
Ja. Ich dachte mal, er bringt vielleicht Königsdörfer, weil er vielleicht der zweittorgefährlichste Spieler im Kader ist so und irgendwie weiß, wo das Tor steht. Und
nach als Benesch dann aber.
Ja, nach Benesch mittlerweile richtig. I don't know. Ist ja egal, man hat auf jeden Fall gewonnen. Es gab aber wohl ein paar Sachen mit einem Sprintrekord der Hamburger, 259 Sprints und den meisten intensiven Läufen der Saison. Also da hat man schon gesehen, es wurden viele kurze Sprints gesetzt, viele intensive Läufe, 122 Kilometer Gesamtlaufleistung waren der drittbeste HSV-Wert diese Saison. Also man ist mehr angetreten, man ist mehr gelaufen.
Ich glaube, der Schnitt unter Walter war 116 Kilometer ungefähr.
Oder? Ja, genau 117,6 Kilometer. Elversberg ist zwar noch mehr gelaufen als wir, aber trotzdem. da die Zweikampfquote mit 55,6% ist auch sehr, sehr, sehr gut. Wir hatten weniger Ballbesitz, im Schnitt hatten wir 51 statt davor im Schnitt, also jetzt in diesem Spiel 51,45 wohl. Davor lag der Schnitt bei 54% und eine deutlich schlechtere Passquote, was eventuell auch auf nicht so hin und her geschiebe Ballbesitz liegt, sondern vielleicht auch mal den riskanteren Pass suchen. Also das waren so die minimalen statistischen Änderungen oder Anpassungen, die wir so nach der ersten Woche so gesehen haben. Aber im Großen und Ganzen war es jetzt auch nichts Überragendes, ne?
Ja, also ich fand, also wenn man das Spiel so gesehen hat, muss ich sagen, es war jetzt kein Spektakel, ne? Also es war, scheiße, vergleichen ist natürlich scheiße, aber wenn du das mit dem Walter-Fußball vergleichst jetzt gerade, den wir, auch wenn er nicht, vielleicht jetzt zuletzt gerade nicht so den zwingenden Erfolg hatte, den wir uns gewünscht haben, aber es war auf jeden Fall mehr Spektakel, als wir es jetzt am Sonntag gesehen haben.
Ja, also Walter hat ja immer die Prämisse gehabt, wenn ich den Ball habe, kann der Gegner keine Tore schießen und ich kontrolliere das Spiel. Und wie Gato gerade gesagt hat, bei Baumgart hast du nach Balleroberung mehr vertikale Pässe, mehr in die Sturmspitze gleich.
Umschaltspiel,
ne? Genau, und auch das Risiko, dass die Pässe nicht ankommen, dass du halt auch gleich den ersten Pass wieder verkackst, ne? Und dass du halt nicht erstmal dieses Drumherumspielen wie beim Handballtor hast.
Und nochmal lange
Bälle, genau,
von hinten raus geklärt,
ne? Ja, genau.
Oder auch als Vorlage in die Tiefe.
Und aber ich will nach einem Spiel jetzt auch,
nein,
kann man noch kein Fazit, nein, ziehen. Ich fand aber auch, Elversberg hat es gut gemacht. Also der HSV hatte richtig Schwierigkeiten, in die letzte Reihe zu kommen, das häufig mit vertikalen Pässen. Also von Muheim auf Jatta oder halt auch von Van der Bremt auf Königsdörfer irgendwie gespielt werden muss, weil man halt spielerisch Elversberg nicht viel angeboten hat dem HSV.
Hat denn Baumgart dich gecatcht, Muchel?
Ja, was heißt, hat er mich gecatcht? Also, ich war ja, wie gesagt, ist immer so scheiße, wenn du vorher von einem Trainer doch relativ überzeugt warst.
Man will nicht über die Ex lästern, ne?
Ja, so,
aber. Wenn man sich nicht zu schnell wie die Fahne im Wind auf jemand anders einlassen,
genau,
und
genau,
sagen, das ist, es ist jetzt meine große Liebe, ich bin bei 100%,
sondern nee, ich muss aber sagen, dass mich die Pressekonferenz und auch seine Präsenz am Spielfeldrand und so, wie er sich gibt, schon, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt nicht ganz scheiße. So.
Man kann sich mit identifizieren. Also
auf jeden Fall. Ja. Aber wie du gerade schon richtig sagst, ich will da auch nicht gleich, also viele sehen ihn ja schon als den Heilsbringer.
Der uns nach Europa führt.
Das auch, ja. Hat er bisher noch mit keinem Verein geschafft, aber vielleicht dann mit uns.
Doch, Köln.
Mit Köln, ja, aber nicht erfolgreich. Okay.
Ja, Europa.
Ja, da habe ich auch wieder Argumente, die, okay. Ja.
Conference League würde ich unterschreiben, in anderthalb Jahren.
Genau, aber also wie gesagt, es ist okay.
Bei dir halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen das Walter-Statement nach, wie bei uns allen so ein bisschen, ne? Der hat sich in der HSV Inside hat er sich verabschiedet und ich weiß nicht, wie oft das ein Trainer so macht irgendwie, dass man dann auch irgendwie im Guten auseinandergeht und dass man dann auch in der Vereinszeitung oder über die Vereinswege dann noch an die Mannschaft oder letztendlich natürlich an die Mitglieder, an die Fans irgendwie eine Nachricht raushaut, die jetzt auch nicht ein Dreizeiler ist, sondern auch sehr persönliche Passagen inne hat. Ich kann es einmal ganz kurz vielleicht ein bisschen was an, jeder hat es wahrscheinlich nicht gelesen, aber er schreibt: Moin HSV-Familie, es geht schon mal los mit: Es bricht mir das Herz, dass ich mich auf diesem Wege bei euch allen verabschieden muss. Da sind ja schon bei den ersten wahrscheinlich so wie sie die Tränen gekullert. 2,5 Jahre war es mein ganzes Bestreben, mit euch gemeinsam in die erste Liga aufzusteigen. Dafür habe ich jeden Tag alles gegeben. Würde ich sagen, kann man absolut zu 100% unterschreiben. Ja. Dass wir es zusammen nicht geschafft haben, macht mich sehr traurig und in Anbetracht mancher Geschehnisse, allen voran Vuskovic, Sandhausen, auch wütend. Dennoch überwiegt die Dankbarkeit, Teil und Mitgestalter eines so großartigen Vereins gewesen sein zu dürfen. Auch in den schlimmsten Niederlagen haben wir immer alle zusammengehalten, uns gegenseitig unterstützt, aufgebaut und weitergemacht. Das würde ich sagen, ist ein ganz großes Ausrufezeichen an den neuen HSV, dass man da nicht direkt irgendwie hinterrücks was geleakt hat, weggesägt hat und Stimmen irgendwie, sondern man hat wirklich an einem Strang gezogen, wo Walter auch wirklich maßgeblich dafür war. Dafür möchte ich nochmal Danke sagen, allen voran meinen Spielern, meinem gesamten Trainer-, Ärzte- und Therapeutenteam. Es war mir jeden Tag eine große Freude und Ehre mit euch, Jonas und Klaus. Ihr wart immer ein großer Rückhalt. Muss man sagen, auch Respekt. Die haben ihn am Ende des Tages gefeuert. Also, ja. Oder freigestellt, so. Also,
nee, haben ihn aber auch lange an ihm festgehalten.
Klar, richtig, ne? Aber trotzdem irgendwie, Philipp Langer, also der Pressesprecher, den ich oft bestimmt an den Rand der Verzweiflung getrieben habe, habe ich mit großer Geduld fast zum Diplomaten entwickelt. Oder oder hat sich fast zum Diplomaten entwickelt. Allen Mitarbeitern einer Geschäftsstelle, an voran Anja, Nadja und Jutta, großes Danke euch allen.
Also mit den Frauen kam man ganz gut.
Ja, absolut.
Aber ja, die hat er falsch geschrieben, ne? Ja? Wegen Jutta.
Ach so.
Ja. Ihr seid erste Liga, danke, bis bald, euer Tim. Also, ich würde sagen, erstens, er hat selber geschrieben, zweitens, man nimmt ihn jedes Wort ab und drittens, wir werden ihn definitiv positiv in Erinnerung behalten.
Auch,
ja. Ne?
Also das glaube ich auch.
Also es zeigt schon Größe, dass er sowas geschrieben hat, und ich finde es auch sehr schön.
Und ich freue mich tatsächlich auch, mit ihm irgendwann mal, wenn man ihn sich mal sieht, mal auf ein Bierchen zu treffen. Und
vielleicht kommt er immer her.
Vielleicht kommt er immer her.
Zur Aufstiegsparty.
Ja.
Makaber.
Ja, er hat ja sicherlich einen
als Trauzeuge
mit im Gästebereich, ja. Kann zugucken. Aber er darf nicht unterschreiben im Buch der Stadt. Doch, doch.
Ja, gut. Ja. Also, Einzug Königsdörfer macht die Nuss. Ansonsten auch mittelmäßig eher gespielt, habe ich nur so gehört.
Also nee, er war schon deutlich besser als in den letzten Spielen, hatte auch 3-4 Torchancen. War manchmal ein bisschen unglücklich in seinen Abschlüssen, hätte auch hier und da mal auf Glatzel querlegen können. Es hat mich gefreut, dass er ihn am Ende dann doch gemacht hat, aber...
Habt ihr seinen Torjubel gesehen?
Nur, dass er auf dem Boden von allen Spielern umarmt wurde. Aber
ja, er ist auf jeden Fall so auf den Knien gerutscht, und das war so zu seinem verstorbenen Cousin, Diawuzi. Wie heißt er? Ja, ich glaube Diawuzi, der ja verstorben ist. Der war bei, wo hat er gespielt? Aachen? Ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat der auch immer so gejubelt, und das hat er
okay. Genau so gemacht. Und wurde dann mit der zweiten Hälfte ausgewechselt, und man hatte schon das Gefühl, er war dann auch platt. Also es wäre nicht mehr viel gekommen von ihm, und war auch ein gutes Zeichen von Baumgart, ihn nach dem Torerfolg dann auch rauszunehmen, bevor hinten raus die Leistung wieder kippt.
Er hat auch alle Wechsel ausgeschöpft.
Regensburg, ja. War der übrigens.
Ja, genau. Ja.
Er hat auch alle Wechsel ausgeschöpft, was auch nicht oft passiert ist. Also
und auch schon relativ zügig.
Suhohn ist in der und Poreba sind in der 64. reingekommen, Reis und Königsdorfer raus. Nemeth ist reingekommen für Glatzel in der 75. Also Glatzel auch raus, muss man sagen. Und Öztunali und Katterbach ist reingekommen für Jatta und Muheim. Also auch eher überraschender Wechsel, vielleicht auch ein kleiner Statement-Wechsel von Katterbach rein, so nach dem Motto, du hast hier eine Chance irgendwie bei mir, auch wenn ich dich damals in Köln aussortiert habe, aber ich halte trotzdem was von dir, weil Außenverteidiger, weiß nicht, wechselt man jetzt nicht so oft aus irgendwie, oder die Verteidigung eher offensiv.
Genau, ich glaube auch, ne? er will allen mal eine Chance geben und sich die mal angucken in einem laufenden Spiel, um zu gucken, okay, auf wen kann ich hier bauen.
Heuer Fernandez, was hat der Kollege angestellt beim HSV?
Baumgart hat sich dazu geäußert, warum Raab drin geblieben ist, und er meinte, Matteo war die letzten beiden Spiele die Nummer 1. Und er hat sich beide in dieser Trainingswoche angeguckt, und er fand beide auf Augenhöhe. Heuer Fernandez und Raab, die haben beide auf Augenhöhe trainiert, und deswegen hat er jetzt keinen Grund gesehen. Also für ihn hat Heuer Fernandez Raab in der Woche nicht überholt. Deswegen hat er gesagt, okay, wenn er die letzten beiden sowieso drin war, dann bleibt er auch jetzt in der dritten Woche in Folge drin. Und aber Daniel hat gerne die Chance, mich in den folgenden Wochen zu überzeugen, dass er doch besser ist als Matteo. Aber es hat er in der ersten Woche nicht geschafft.
Ist natürlich jetzt schwierig für, weil man wechselt den Torwart ja nicht so wie beim Handball. Normalerweise, ist bitter. Ist immer beim dritten Trainer jetzt, ist er auf Nummer 2. Also,
das nach seiner Verlängerung eigentlich, ne?
Ja. Also, bis 2026 sogar, glaube ich, ne?
Wir haben ja eigentlich alles drauf gewettet, dass er wieder von Anfang an spielt. Ja, wahrscheinlich bitter für ihn.
Ja.
Also irgendwie krasse Entscheidung. Haier, Mikel Bronzy und Okugawa wurden nicht eingewechselt. Bin mal gespannt, ob die nächste Spiel eingewechselt werden oder ob die vielleicht auch ein bisschen hinten dran sind.
Aber auch alles erst eine Woche, ne? Also ich glaube, das ist wirklich, Er guckt sich selber den Kader trotzdem, noch an.
Aber trotzdem, ich meine, so ein Suhohn muss ja gut gefallen haben, dass er ihn dann mit als erstes eingewechselt hat. Fand ich
auch sehr erfrischend, als er
trinkt. Ey, das geile, also ja. der traut sich auch immer was, wenn er eingeworfen wird. Das ist auch schön.
Das ist für mich immer wie so ein Ito, ne? Also, wer das Spiel gesehen hat, Magdeburg.
Die haben Schalke wirklich auseinandergebaut, ne? Also Schalke ist wirklich, wenn da nicht so eine vollblinden Vereine unten drin wären mit Rostock, Lautern und Osnabrück mit 15 Punkte oder so, wäre Schalke, also würde alles brennen. Und wenn die runtergehen, ich glaube, da kam auch schon die Meldung, dass sie wirklich Lizenzprobleme kriegen, wenn die in die dritte Liga gehen.
Was sagt ihr zu Bascho? Unser Capitano, endlich wieder von Beginn an.
Ja, ist viele positive Nachrichten
ja.
auf Instagram.
Ich stelle mal eine These auf, auch wenn sie jetzt natürlich nicht mehr zu widerlegen wäre, aber ich würde mal sagen, wenn Bascho von Beginn der Saison an gespielt hätte, hätten wir jetzt nicht die Trainerdiskussion.
Kann gut sein.
Also zumindest hätten wir nicht zweimal vier Tore zu Hause bekommen,
tippisch. Wahrscheinlich, ja.
Hier schreibt H. Hennings, irgendwie nie ein großer Fan von Schonlau gewesen, aber heilige Scheiße ist der wichtig. Das fasst wahrscheinlich das gut zusammen, was die Kritiker über Schonlau denken und die ihn schon immer gut fanden, so wie ich oder wir, würden sagen, heilige Scheiße ist der wichtig und was für ein geiler Spieler so ungefähr.
Das sei einfach diese Souveränität, ne? Ja,
Stellungsspiel, Ansagen, hat alles gut im Griff, so. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ne? Aber so war es auf jeden Fall die Male davor.
Es war wichtig, weil was bei uns wieder aufkam, ist, im Gegensatz zu ihm hatte Matteo Raab wieder überhaupt kein Stellungsspiel. Also
er ist halt auch zu ruhig.
Ey, ne? Raab ist, also ehrlich, der durch den 16-Meter-Raum hat gefühlt keine Orientierung, wie er zum Tor steht, wann er hinauslaufen soll und wann nicht. Ist zweimal in den eigenen Spieler reingeknallt, er hat Sikadunic beim Ball wegfausten und man sieht auch immer, er kommuniziert mit seinen Vorderleuten nicht. Er guckt nur auf den Ball, was der Ball macht. Er will rauslaufen, ihn wegfausten oder fangen. Aber er gibt seinen Innenverteidigern keine Signale, dass er jetzt den Ball übernimmt oder dass sie wegbleiben sollen. Und also viele wilde Aktionen wieder gehabt. Und ich war froh, dass Schonlau vor ihm stand, weil die Ruhe, die Schonlau ausgestrahlt hat, die strahlt Raab überhaupt nicht aus, wenn er im Tor ist.
Wobei man sagen muss, Raab muss ich auch zugute halten, er hat zwei Dinger wirklich gut gehalten, auch wenn das letzte, glaube ich, abseits war. Das ist mir
wäre abseits gewesen, also der Kopf von der 88. Wenn er drin gewesen wäre, wäre es wohl abseits gewesen, aber sehr, sehr wild, was er da veranstaltet.
Carsten schreibt auch, Raab macht es ganz ordentlich, aber ich würde Ferro nochmal eine Chance geben. Was meint ihr? Uli schreibt, Raab, richtige Entscheidung, Fragezeichen. Ja. Also viele, ganz viele haben wir hier, wo die sagen irgendwie, nee, Raab, I don't know. Also auf jeden Fall hat er jetzt noch nicht, Tobi auch, was ist mit dem Raab, was ist mit dem Rasen los? Also,
ja, wir hatten auch gesagt, ja, eine Kategorie Raab in Gefahr, weil immer wenn er da hinten was will, das macht im 16-Meter-Raum an diese alte TV-Total-Kategorie Raaben. Also es ist wirklich nicht souverän und ich habe Angst, wenn mit Raab im Tor, wenn denn die Spiele kommen gegen Düsseldorf und Kiel und Paderborn, weil Elversberg und Osnabrück kannst du vielleicht noch ein bisschen testen als Baumgart, wenn es ans Eingemachte geht. Ferro wirkt da für mich deutlich abgeklärter.
Auch wenn es gerade nur ein Versprecher war mit Raab und Rasen, Thema Rasen,
ey.
Alter Schwede, das war jetzt das dritte Spiel auf dem neuen Rasen.
Der wurde vor Paderborn gewechselt, glaube ich, ne?
Genau, Paderborn,
KSC, Hannover.
Ja, genau, aber ich glaube, das war jetzt das dritte Spiel erst da drauf.
Also wurde er vor Karlsruhe gewechselt,
ja,
dann, ne?
Ja, genau, ich glaube ja.
Okay, so, im Januar, okay.
Alter Schwede, der sieht aus.
Also richtig. Als wenn da wirklich mehrere Rockbands drauf gespielt haben. Das haben alle gesagt gestern. Ja. Was machen die damit? Unter der Woche.
Also das Greenkeeping. Ich weiß, dass es nicht leicht ist bei uns im Stadion, dass dadurch auch immer diese Beleuchtungsanlagen auf dem Rasen sind, weil er sonst nicht wächst, weil kein Licht drankommt. Aber das ist schon, also der sieht echt richtig, also und auch die Spieler, wie oft sie ausgerutscht sind, weil du das Gefühl hast, dass der Rasen nicht richtig angewachsen ist. Und also das muss ich auch sagen, das ist, unser Stadion sieht schon echt marode aus, ne? Du kommst an, vorne vor der Haupttribüne, alles eingezäunt und
die Baugerüste und es werden gefühlt alle zwei Wochen mehr. Ja, so, das ist dann die Osttribüne. Also am Anfang hat man uns noch geschrieben, das ist für den Lastenaufzug, aber gefühlt ist die ganze Ost mittlerweile mit Baugerüsten eingestellt. Ich glaube, Kato, du hattest ja was in die Gruppe geschrieben. Es soll wohl wegen Statikproblemen dort jetzt.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass es da vor allem, ich glaube, nach einem Konzert von Bruce Springsteen oder so, soll es da mal kurz vor einer Katastrophe gewesen sein, dass da das.
Okay.
Das war auf jeden Fall schon ein bisschen länger so, dass die Gerüste da sind.
Es ist alles jetzt safe, weil alles natürlich jetzt durch die neuen Träger und durch die Gerüste da abgesichert ist. Aber das hätte auch mal nach hinten losgehen können, dass da der Beton nicht mehr so in Shape ist wie manche Spieler.
wilde Frage hier bei Instagram von Finn. Was machen eigentlich Ex-Spieler wie Doyle oder Achtung, den habe ich schon wieder ganz vergessen.
Chuck Fetatze.
Chuck Fetatze.
Oh.
Ich so, Chuck Bewehr. Und ich so, ach ja, das war auch der kleine Messi da irgendwie.
Der Lette, ne?
Oder, ja, oder,
ich weiß nicht, wo der herkam.
Georgien.
Georgien, stimmt. Georgien, aber Doyle, wo kam der? Das, war das der Rothaarige, den Gato so cool fand? Doyle oder wer war
der
das?
Er hat mal irgendwie Eindruck, das war der Engländer, der von Man City, oder ich glaube immer noch bei Man City ist. Und Doyle macht sich gar nicht so schlecht. Das ist doch der zentrale Mittelfeld, hat einen super Schuss. Und der spielt bei Wolverhampton.
Gegen Paderborn hat der getroffen damals auswärts.
Ja, keine Ahnung. Also das.
Chuck Betatze spielt mittlerweile beim FC Watford.
Die spielen in der zweiten Liga sozusagen, ne?
Genau.
Und Wolverhampton ist, glaube ich, aufgestiegen in die erste
Liga. Nee, die sind seit mehreren Jahren schon in der ersten.
Ja?
Ja.
Okay. Also nur der erster hinge. Nee, stimmt, er hat bei Sheffield gespielt in der zweiten, das war's, und ist jetzt in die erste gewechselt und sein Marktwert von Doyle ist jetzt auch auf 7 Millionen angestiegen. Also ist,
Der macht sich ganz gut da.
Der macht
sich
ganz
gut. Ich glaube, der war.
Tommy Doyle hieß er, ne?
Ja. Also spielt er auch regelmäßig und, regelmäßig nicht, ich sehe gerade Startelf-Quote. Ist nicht ganz so. Also aber wird eingewechselt.
Er wird regelmäßig eingewechselt. Aber auch Chuck Petatze spielt regelmäßig 28 Spiele jetzt in dieser Saison schon. Ein Tor, 3 Vorlagen.
Was ist sein Marktwert?
Aber der ist 2,5.
Ja, das ist noch eher noch nicht so gezündet.
Nee, 2 Millionen tatsächlich. 2 Millionen nur.
Abgefahren. Aber
das machen so unsere Ex-Spieler gerade. Auch wenn ich die nicht verfolge und das jetzt Sachen waren, die uns hier von Transfermarkt rausgezogen haben.
Ich habe auch gar keine Ahnung. Doch, Tommy Doyle folge ich noch auf Instagram.
Ja?
Habe ich irgendwann mal auf Follow geklickt, weil
er so eine hübsche Freundin
hat. Ja, das auch. Ja? Du scheinst doch ein bisschen drin zu sein. Interessant, interessant.
Nein. Sowas interessiert mich ja nicht.
Ja, ist gut, was hier alles rauskommt, schön.
Aber also jetzt mal angenommen mit Steffen Baumgart, du sprichst gerade von Europa. NLS HPP schreibt uns, wohin geht denn die erste Reise im UEFA Cup? Wünsche, jetzt.
Es riecht,
also, ich glaube, man kriegt so Molde BK in Norwegen irgendwie so ab. So
richtige Grütze.
Ja.
Ja, also wenn schon Grütze, dann auch wirklich so irgendwo in Osten.
Stopp, Molde BK
also ist Osteuropa würde ich auch
kriegen. Molde BK ist Dänemark, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Nordeuropa, Schweden, Norwegen und wo ist denn? Oder auf die Färöer.
Ja, aber Färöer würde ich
auch machen.
Ja. Was war dein Wunsch?
Irgendwo nach Osteuropa.
Irgendwo. Das
sind schon die ehrlichsten
Fragen. Ja, ne?
Ja.
Also, was
günstig, heißt, günstig immer noch feiern. Also, es ist immer noch.
Habe ich noch nie mitgemacht. Aber
why not? So ein Dynamo Zagreb wäre richtig geil, ne?
Ja. Da ist die Welt noch in Ordnung. Das heißt, da ist die Welt noch in Ordnung, aber zumindest. Kriegst du was für deine Taler. Da kannst du nochmal schön feiern gehen abends und.
Und da lebst auch immer irgendeine verrückte Story, ne?
Es ist immer irgendwas. Also, ja. Es ist tatsächlich noch bezahlbar, nicht, wenn du irgendwo auf die Insel fährst und dort für den Investor quasi kaum noch greifbar bist, was das Thema Kohle anbelangt. Mhm. Aber was ist denn mit dem Investor? Gato, du hast jetzt
schlau gemacht.
Ich
wurdest gebrieft.
Ja, ich habe mich so ein bisschen rein, also ehrlich gesagt so 3 Artikel gelesen, ne? Oder 4. aber
aus der Morgenpost.
Ganz kurz zum Spiel abhaken, dann gehen wir da rüber. HSV zu 0. Bereits zum 9. Mal diese Saison. Letzte Saison haben sie 10 Mal insgesamt gespielt und die haben jetzt schon am 22. Spieltag die 9 Mal 0 gehalten. Also das schon mal besser. Also wenn wir Hütten kassieren, dann wenigstens richtig in einem Spiel, aber insgesamt über die Spiele öfter zu 0 gespielt bisher.
Ich glaube ja, dass wir, also es war ja mal bei der Investorengeschichte, war es ja mal, dass man über ein 2-Milliarden-Paket gesprochen hat. Das wurde das erste Mal abgestimmt. Und mich hat immer so ein bisschen geärgert, dass ich habe es immer alles so ein bisschen nebenbei verfolgt, aber nie so richtig. Und dann abgelehnt, habe ich mich jetzt so ein bisschen reingefuchst. Jetzt wurde abgestimmt über nur noch ein 1 Milliarden, was heißt nur noch, ne? Über ein 1 Milliarden-Paket, wo auch die Aufteilung ist, dass 600 Millionen Euro sollten in die Digitalisierung, Internationalisierung und in die Vermarktung gesteckt werden. Und das ist auch der Teil sozusagen, den ich mehr oder weniger als wichtig erachte. Sprich, das heißt, dass die Bundesliga international
neuen Instagram-Kanal bekommt.
Aber international gepusht wird sozusagen.
Dass sie von Windows XP updaten auf Windows 10.
Media-mäßig sozusagen. Das steht unter anderem als Beispiel irgendwie 164 Millionen soll für die Etablierung und Betrieb einer eigenen Videoplattform geplant werden, denn der Rest des Geldes irgendwie eventuell für irgendwelche Dokumentationen im Netflix-Deal, whatever sozusagen. Auf jeden Fall
Content. Also wieder Graugänse gucken mit Hansi Flick.
Die Liga im Ausland besser zu vermarkten und am Ende des Tages mehr Fans zu generieren, also mehr Zuschauer, dadurch werden die Werbedeals besser und die Vereine kriegen mehr Geld und so und ganz bessere Spieler. So. Dann irgendwie 100 Millionen Euro sollten für die Förderung von Auslandsreisen der Clubs genutzt werden, um die Liga im Ausland bekannter zu machen, also quasi Subventionen, dass die dann auch mal alle bitte irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Asien-USA-Reise machen und wir bezahlen euch das auch. Sicherlich auch nicht. Also auch okay, sinnvoll, aber es ist irgendwie ein Zeitding und 300...
Glaubst du doch tatsächlich nicht, dass in Singapur irgendjemand wissen will, dass Elversberg hier...
You are the Greuther Fürth Squad.
Ich glaube, very interesting. Ich glaube, da geht es ganz, ganz stark um die erste Liga und da auch eher ganz stark um die erste, um das erste Drittel oder sowas, weil die zweite Liga... Ich glaube,
was ja grundsätzlich eh schon machen.
Richtig, richtig.
Genau.
Eben, deswegen ist, das ist auch alles so, zum Beispiel, und an ein Drittel, 300 Millionen sind 4 Jahre lang für die Ausgleichszahlung an die Clubs vorgesehen. Denn dann, man würde ja Anteile abgeben sozusagen, aber halt, man würde die Anteile ja an die, ich sag jetzt mal sogenannten Investoren oder Heuschrecken, wer auch immer das ist, man würde es ja nicht komplett verkaufen, sondern für 20 Jahre würde man...
8% jeweils.
8%, glaube ich, ja, 6-8%.
8% deiner Werbeeinnahmen.
Werbeeinnahmen würde man für 20 Jahre abgeben.
Genau.
Danach hätte man, nach den 20 Jahren, hätte man wieder, ich sag's mal, die kompletten Einnahmen. Natürlich würde man dann in den nächsten 20 Jahren halt weniger Einnahmen, also erstmal 8% weniger bekommen. Und dafür sollen in den ersten 4 Jahren, damit man nicht gleich von, ich sag es mal, 100 auf 0 fällt, soll man dann, wenn man davor jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, hast jetzt 30 Millionen bekommen aus dem TV-Topf, und wird's dann halt irgendwie dann nicht direkt irgendwie 25 bekommen oder irgendwie 23, sondern bekommst du dann irgendwie 28 und dann 27, also es wird ein bisschen abgepuffert, so habe ich das verstanden sozusagen. Aber ich glaube, der Kern der Geschichte ist halt, dass du die Bundesliga so ein bisschen als Plattform siehst und schaust, wie kannst du die internationaler bekannt machen, dass zumindest, ich sage jetzt mal, dich nicht auch noch die italienische und spanische und whatever Liga abhängt, so. Und die Premier League ist ja schon ganz weit weg, aber dass wir halt auch irgendwie international interessant bleiben, weil je mehr, ich sag jetzt mal, Zuschauer, Viewer, Nutzer halt dann auch irgendwie eine Plattform hat, wenn man jetzt mal eine Plattform bleibt, also bei Instagram ist ja auch, wenn da super viele Leute drauf sind, ist für alle Werbetreibenden interessant. Rein theoretisch, wenn du jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Bundesliga irgendwie so das hinbekommst, dass die ganzen Chinesen völlig abfahren auf die Bundesliga, wäre natürlich ein absoluter Jackpot, aber sie lieben halt eher einzelne Spieler oder halt dann die Premier League oder sowas so. Aber man, um einfach mal dem entgegenzuwirken, ist glaube ich so das Paket gedacht. Dann ist es jetzt glaube ich halt von der DFL wahrscheinlich maximal beschissen kommuniziert worden, weil es einfach mit einer Eisenstange und diese Abstimmung, diese zweimal und jetzt alles durchgedrückt und es wurde ja kaum Fans irgendwie richtig mitgenommen. So einzelne Vereine haben das jetzt irgendwie so probiert, wurde mitgesprochen, aber...
Nur Markus Babbel, der wurde mitgenommen.
Das war bei Markus Babbel?
Er war bei Hart, aber fair, war als Gast eingeladen.
Und hat das verteidigt, oder?
Das war aber mehr hart als fair. Ach so, okay. Also gefühlt hat er sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt.
Nee, also.
Es war rumgebabbelt.
Schwierig. Und ja, und da ist halt so... Wo ich grundsätzlich sage, ich bin auch anti-Ausverkauf sozusagen, dass man jetzt für immer seine Anteile abgibt, aber ich sehe trotzdem die Notwendigkeit jetzt, dass man dass man einfach nicht im schleichenden Prozess von anderen Ligen abgehängt wird, die krasse Investitionen machen, woher auch immer, ne? Sei es jetzt in England von den Scheiß, da gibt's keine 50+1 Regelung, die einfach immer interessanter werden. Jetzt kriegt vielleicht Spanien, macht auch irgendwas anderes, Italien macht irgendwas und dann gibt es halt so einen schleichenden Prozess, dass Deutschland immer so ein bisschen uninteressanter wird und da war, glaube ich, die Idee, sofern ich das richtig verstanden habe, dass man jetzt ein bisschen was in die Hand nimmt, um zumindest dem ein bisschen entgegenzuwirken und zwar gemeinsam entgegenzuwirken, nicht jeder Verein einzeln. Ne? So ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, so ist, glaube ich, die Idee gewesen, die ist jetzt gescheitert. Von der Idee her glaube ich halt...
eine schlechte Idee.
Ja, also die Idee finde ich halt auch gut. Das Problem ist jetzt, dass man jetzt halt irgendwie eine andere Lösung... Also wie kommst du jetzt noch an Geld? Ne? Du kannst jetzt noch irgendwie Geld von den Banken leihen, aber dann bürgen halt irgendwie 18 oder 36 Erst- und Zweitligisten. Ist halt auch nicht so geil. Und jetzt musst du es halt irgendwie kreativ lösen, dass du... in meinen Augen auf jeden Fall an Geld kommst, um das zu pushen, damit es halt nicht so ein schleichender Prozess ist, dass die Bundesliga immer unbedeutender ist. Klar, du kannst.
Aber hast du das Gefühl, dass die Bundesliga immer ein schleichender Prozess ist, gerade, dass sie uninteressanter wird? Also wäre es dir wichtig, dass die Chinesen, sagen wir, weil du es vorhin angebracht hast, ob man in China jetzt auf die Bundesliga abfährt, oder ist es, für mich wäre es viel wichtiger, dass der Fußball in Deutschland an Attraktivität beibehält, dass es weiterhin bezahlbar ist, und mir ist es scheißegal, ob in China die Leute den Bundesliga schauen oder nicht.
Ja, total. Ich sage, es müssen jetzt nicht mehr Chinesen, aber es kann ja trotzdem der Fußball in Deutschland bezahlbar sein. Und es können trotzdem, ich sage es mal, auch das Interesse in Deutschland oder international trotzdem gesteigert werden. Es ist ja nicht, dass irgendwie, dass man sagt, okay, es müssen jetzt Ticketpreise hoch. Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil, dadurch, dass man das Geld jetzt einsammelt von Investoren, können die Ticketpreise eventuell auch niedrig bleiben, weil jetzt muss nicht der Verein jeden Cent irgendwie dazu beisteuern, um ich sag mal,
also die Diskussion hatten wir doch hier schon ein paar Mal. Wir sind doch alle, gehen wir doch alle mit, das wird ja nicht passieren. Also nur weil ein Investor Geld in die Liga pumpt und die Vereine dadurch aus diesen Pötten was bekommen, heißt das ja nicht, dass die Dauerkartenpreise so bleiben. Sondern
also ja, aber das heißt ja auch nicht, wenn jetzt Investoren, das heißt ja nicht, Ticketpreise gehen hoch, weil Investoren reingehen. So, die haben ja nichts davon. Die haben ja, die kriegen ja nicht von den Ticketerlösen, kriegen ja nichts
ab. Aber was hat der Fan denn davon? Was hat der Fan davon?
Der Fan hat, ich sag jetzt mal, in 5 oder in 10 Jahren, würde ich sagen, langfristig hat er was davon. Also kurzfristig hat er keine Vorteile, aber auch keine Nachteile, wenn du es gut spielst. Also du kannst natürlich sagen, okay, also im Raum steht ja, dass die eigentlich keine Rechte haben. So, die kriegen einfach, ich sag jetzt mal, nur die Kohle. Natürlich wollen die vielleicht ein paar Mitspracherechte haben, aber wenn du das gut regelst, dass das Finale vom DFB-Pokal halt auch in Berlin stattfindet und nicht irgendwo in wherever sozusagen, in Saudi-Arabien so, das kannst du alles vorher festlegen, dann kriegen die eigentlich nur 8% des Geldes sozusagen, weil die ja auch darauf wetten, dass die Bundesliga bekannter wird und dass es halt einfach ein gutes Investment ist.
Aber die kriegen ja 20 Jahre lang 8% der Einnahmen. Also dafür, dass jetzt die Bundesliga einmalig 600 Millionen kriegt und du dafür auf 20 Jahre 8% deiner Einnahmen abgibst, ich weiß nicht, ob das auf eine Long Range ein schlechter Deal für die Bundesliga ist finanziell.
Genau, richtig. Das ist die andere Frage. Da muss man jetzt kreativ werden. Aber die Grundsatzfrage ist ja erstmal, dass letztendlich, was Muchel ja auch meinte, ist so, also will man das jetzt überhaupt, dass man versucht, die Bundesliga an sich insgesamt interessanter zu machen, ich sag mal, für Sponsoren, damit man halt in Zukunft am Ende des Tages halt auch gute Spieler bekommt? Oder sagt man, okay, es ist eigentlich egal, wir werden vielleicht mal hier, ich sag mal, ein türkisches Niveau haben oder vielleicht sogar französisches Niveau haben, so und
das wird nie passieren.
Ich glaube, die Fans werden trotzdem ins Stadion gehen, aber wenn das Geld halt einfach irgendwo anders hinfließt, dann werden die, ich sag mal, die Topstars werden dann halt auch einfach woanders hingehen und dann vielleicht sogar noch schlimm, was ist noch schlimmer, aber dann sagt doch irgendwann die erste Liga, ey, die Top-Vereine, so, was sollen wir jetzt hier die zweite Liga mitschleppen? Zum Beispiel, wenn die Zweitliga-Vereine sagen, nee, wir sind dagegen und ganz viele Erstliga-Vereine sind dafür, weil wer profitiert natürlich eher mehr? Klar, sind natürlich die Erstliga-Vereine. Dann sagen die auch irgendwann, ey, wir wollen es gerne abkapseln von der zweiten Liga, wir wollen jetzt hier unser eigenes Ding machen und wir wollen halt einfach interessant werden für, ich sag jetzt mal, Sponsoren für unsere Vereine, wir können sagen, so und so viele Leute gucken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das, also für mich wäre das jetzt nicht um jeden Preis, aber man muss ja auch nicht sagen, nur wenn man Investor reinbringt, gehen die Ticketpreise hoch und wird das ganze Fußball, wird da kaputt gemacht, sondern man kann das ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, clever anstellen und was Cleveres mit dem Geld machen. So, das ist so ein bisschen so wie,
weil das Vertrauen ist doch schon komplett dahin.
Ja, genau, das clever, ist das Problem.
Also es ist, glaube ich, dieser Zwiespalt. Wie gerade gesagt, wir kriegen nicht diese Top-A-Stars bei den finanziellen Möglichkeiten, die wir in der Liga haben. Keiner wird, wenn du in England irgendwie oder Messi 50 Millionen pro Jahr kriegst, wird hier kein Verein bezahlen können. Andererseits, was hier fankulturell in Deutschland noch ist, dafür beneidet uns ganz Europa. So, dass wir halt wirklich eine unabhängige Fankultur haben und bei uns nicht irgendwie 20 Busse von Japanern irgendwie vorgefahren werden, die einfach als Event-Location hier im Stadion abgeladen werden, wo keine Stimmung oder irgendwie Applaus auf Zuruf irgendwie stattfindet, sondern dass hier wirklich eine unabhängige Fankultur lebt und dieses Alleinstellungsmerkmal, finde ich, auf der Welt wirklich für eine Milliarde zu verticken, dafür, dass jetzt ein Investor zumindest einen Fuß in die Tür bekommt.
Aber das machst du doch gar nicht, du gibst ein paar Rechte ab, ich sag mal für 20 Jahre.
Schau doch mal nach England. Es ist doch genau das Gleiche.
Aber da ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur, wenn es immer, wir haben ja noch die 50+1 Regelung, aber was zum Beispiel jetzt auch ist, ich meine, Deutschland jubelt Leverkusen zu. Das ist auch ein Pillendreherverein, so von Bayer. So, und auf einmal, wer ist denn momentan gut? So, ja, Leipzig ist gut, Leverkusen ist gut, Wolfsburg so, weil die halt bei allen Traditionsvereinen, nein, aber ja. Traditionsvereine, die sind doch, die kacken doch gerade krass ab, auch unter anderem auch Bayern München, weil.
Und der Zuschauerrekord ist letzte Woche in der zweiten Liga zustande gekommen,
richtig.
Weil die Leute gar viel mehr danach lechzen, nach so einem Verein, als nach.
Ja, richtig. Aber irgendwann sind die vielleicht dann auch, ich sag mal, die 1860 dieser Welt, und die kriegen halt einfach jetzt in dem europäischen, also wenn du nur auf deine Bubble guckst, ja, dann ist geil, dann kannst du sagen, okay, ich geh auch nach Bramfeld und zieh mir da geilen Fußball rein und ich bin happy oder so. Aber irgendwann willst du vielleicht auch nochmal sagen, okay, ey, ich will auch irgendwie ein bisschen konkurrenzfähig sein, so. Und da ist, glaube ich, halt so der Punkt, dass man sagen muss, okay, man muss vielleicht auch mal, ich sag mal, in der vermeintlichen Krise investieren, dass einen die anderen Vereine nicht abhängen, weil da, in der Premier League, so beschissen wie es ist, ich glaube, da sind so viele Profis am Werk und bei uns in Deutschland sind so, gerade in den Traditionsvereinen, so viele Pfosten noch in den Gremien drin, im Vorstand, die von Fußball wenig Ahnung haben, weil es halt einfach so eine EV-Geschichte noch ist. Und wenn du dann siehst, ich sag mal, wie so jetzt im Leverkusen, ne, die, wo einfach ein paar Leute die Entscheidung treffen, wo vielleicht auch dann, oder in wenn du ein Owner bist, irgendwie in England, so, dann willst du natürlich als Manager nur die besten Manager haben und dann kannst du da, ich sag jetzt mal, durchregieren. Und hier in Deutschland ist natürlich, hat auch alles seine Vorteile, ne? Ich will jetzt nicht 50+1 kippen, aber da kannst du nicht durchregieren, da ist immer so eine Konsensentscheidung. Und das ist, glaube ich, bei der DFL teilweise auch so. Und das ist halt einfach schwierig. So kommen wir meiner Meinung nach halt so mit der Bundesliga, ist ein schleichender Prozess, dass es international, europäisch einfach ein bisschen an Bedeutung verliert, dass wir trotzdem in die Ergebnisse, ins Stadion gehen können und Spaß haben können. Das würde ich sagen, mal, das sei dahingestellt.
Aber in Frankreich gibt es ja dieses Modell schon, was jetzt für Deutschland vorgesehen war. Da haben ist ja CVC eingestiegen. Ich glaube, die hatten 10% oder 11% dort vereinbart. Und da kommen jetzt gerade die ersten Vereine in Schwierigkeiten, weil die halt wirklich jetzt, weil sie halt auf 20 Jahre diese 10% Einnahmen abgeben müssen, die sie selber nicht für ihre eigene, für sich selbst verwenden können, müssen sie halt gucken, okay, wir müssen in der 20 Jahre haben wir quasi nur 90% unserer Werbeeinnahmen für uns, weil 10% gehen an den Investor, dass sie jetzt gucken müssen, dass die Kosten irgendwo senken, weil halt 10% pauschal jedes Jahr fehlen an Einnahmen,
ja,
so, ne?
Und es muss ja nicht die Regelung sein, ne? Aber die Frage ist, will man das, ich sage jetzt mal grundsätzlich, dass man jetzt versucht, die Bundesliga zu pushen.
Aber würdest du sagen, dass sie erstmal, okay, England ist wirklich ab weit, weit vorne, aber würdest du sagen pauschal, dass Frankreich, Italien, Spanien im Schnitt bei diesen mitteltabellarischen Vereinen, 9., 10., 8., dass die im Schnitt besser sind als die Bundesliga?
Ja, ich würde sagen, dass es ein schleichender Prozess ist und ich sehe die Gefahr nur, dass man abgehängt, so ist ein bisschen jetzt, wie man jetzt politisch sagen kann, so, ist es auch die Gefahr, dass Deutschland jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, abgehängt wird und USA sagt so, okay, wir scheißen drauf, wir machen jetzt hier den Inflation blablabla Act und ballern jetzt einfach ein paar Milliarden rein oder Billionen rein und in der Krise investieren wir jetzt derbe krass sozusagen, so, ne, und Europa ist ein Stück weit, kriegt nichts geschissen, so ungefähr, und ich sage jetzt mal so ganz grob, ist irgendwie die Bundesliga auch so. Ist alles Tradition, alles cool. Aber wenn dann an anderen Stellen teilweise, ich sag's mal, Schnellboote kommen, Profis kommen, die sagen, wir ballern da jetzt derbe viel rein, dann kannst du jetzt halt noch überleben. Aber ich sag mal so, in 10 Jahren, in 20 Jahren gibt's auch das Risiko, dass du in Europa nicht mehr Liga Nummer 2 bist, sondern halt nur noch Liga Nummer 5. Wenn du damit d'accord bist und fein bist, dann würde ich sagen, da brauchen wir das ganz gar nicht zu reden. Aber wenn du trotzdem sagst, ey, ich hätte trotzdem Bock, dass in Deutschland so ein bisschen die Musik spielt, dass wir hier Stars auflaufen haben, dass wir Vereine haben, die europäisch auch irgendwie ein bisschen mitspielen können, dann würde ich sagen, dann muss man jetzt nicht über irgendeine Art von entweder Investor oder man kann es auch selber aus dem Verein finanzieren, über irgendwas zumindest nachdenken, wie man das alles pushen kann.
Also ich, ein Gedanke noch, dann kannst du, Muchel, du hattest ja gerade angesprochen, wenn man irgendwie will, dass hier auch noch die internationale Musik spielt, wenn ich mir, also es ist meine persönliche Meinung, wenn ich mir die Entwicklung angucke, so Champions League und Euroleague und da wurde auch die Conference League aus dem Boden gestampft, um die, wirklich die letzten Gülle-Vereine irgendwie noch nach Europa zu kriegen, um da irgendwie noch Geld zu scheffeln. habe ich mittlerweile auch gar nicht mehr das Bedürfnis, Mittwochabend Champions League zu gucken. Dann bin ich, also ich freue mich lieber, denn es klingt jetzt wirklich blöd, aber dann freue ich mich lieber auf Osnabrück, Hannover in der zweiten Liga zu gucken, anstatt irgendwie so einen durchkapitalisierten europäischen Markt, wo alles auf Hochglanz und irgendwelche Instagram-Scheiße ist, wo wo ich auch keine Teams mehr sehe, wo wirklich so 11 Freunde sind, sondern wo wirklich 11 Solisten sind, der jeder irgendwie nur guckt, wie er seine Followerzahl erhöht, wo es nur noch ums Geld geht. Da habe ich dann auch, also mich holt auch das Produkt Champions League mittlerweile gar nicht mehr ab, auch gerade wenn es das Thema wieder Super League, was ja nach dem Europäischen Gerichtshof jetzt wohl so erlaubt ist, mich verliert das eher, als dass es, dass ich wirklich da noch Bock habe, in diese Wettbewerbe reinzukommen.
War selten so deiner Meinung. Ja, also es ist tatsächlich, und für mich, also für mich ist Fußball auch mehr als nur die Jungs, die auf dem Rasen stehen und irgendwie irgendwelche Stars, die hier Fußball spielen, sondern für mich ist das viel, viel mehr. Und das ist mit Geld nicht einzuholen oder nicht
gut aufzuwiegen.
Deswegen,
da ist ja nicht, dass jeder mehr Geld bekommt, aber es weißt du, was ich meine? So, es ist so grob, dass man einfach konkurrenzfähig bleibt. So, man kann es ja auch ganz extrem machen, so, okay, warum geht man jetzt nicht in die Kreisliga, so wie FC Falke damals, die haben hier HSV und Kommerz und diese ganze Geldscheiße, also ich bin jetzt in so einem Thema drin, kein Bock mehr, oder wegen irgendwelchen anderen Sachen, I don't know, wir gehen jetzt hier, ich sage jetzt mal, in unseren ehrlichen Fußball. Genauso kannst du es auch sagen, also so wir als natürlich der große HSV, aber wir in der zweiten Liga jetzt geile Fußball, bla bla bla, gucken natürlich jetzt hoch zu den europäischen, zu UEFA und whatever so, aber man kann das genauso gut im Kleinen halt auch sagen, so okay, warum gehen wir denn nicht dann, wir jubeln ja trotzdem den HSV zu und zahlen trotzdem hohe Ticketpreise und finden das ja irgendwie geil, so wenn man völlig darauf scheißt und es völlig egal ist, dann kannst du auch direkt in die Kreisliga gehen und sagen, okay, da habe ich doch genau das, was ich haben will. So am Ende des Tages findet man es mich dann doch irgendwie
aber du weißt
gut, nicht, wie und es cool, auch europäisch zu fahren und so. Ja. Also weißt du, es ist ja immer schwierig. So, man will das haben, man will trotzdem ehrlich bleiben. Aber wenn die anderen Länder oder Ligen anderen teilweise abhängen, so, man muss ja jetzt nicht einen Investor reinholen und sich nicht die Seele verkaufen. So. Ich finde auch die Proteste alles in Ordnung. Nur völlig alles, ich sag's mal, schwarz-weiß zu sehen und das eigentlich total zu verteufeln.
Aber das tun sie auch nicht. Also es, die Proteste haben sich in erster Linie darum gedreht, dass die Fans nicht mitgenommen worden sind.
Und da hatte sich Watzke zugeäußert, weil Watzke hat ja ein großes Interview gegeben, nachdem das gescheitert ist, und da meinte er, weil es war ja der Vorwurf, die DFL hat nichts kommuniziert, auch mit der Abstimmung nicht, und da hat Watzke gesagt, das war ein Fehler, dass die Kommunikation nicht zentral von der DFL erfolgt ist, sondern man hat mit den 36 Vereinen vereinbart, dass die Vereine vor Ort den Kontakt zu den Fans suchen sollen. Und da habe ich, vielleicht bin ich da nicht in der Szene so richtig so drin, aber ich habe mich zumindest vom HSV-Seite nicht viel gehört, um mir das Konzept irgendwie zu erklären.
Der HSV hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen tatsächlich mit der Szene zusammengesetzt und hat sich mit Aktiven zusammengesetzt und hat den begründet und erklärt, warum sie dagegen stimmen. Und
dafür meinst du?
Dafür stimmen, ja. Für den Einstieg eines Investoren. Sie haben wussten auch, dass die Szene oder der Großteil dagegen ist, haben aber trotzdem erklärt, warum sie es machen. Das haben viele Vereine nicht gemacht und das ist
Mir auf die Füße gefallen dann.
Naja, und weil natürlich, du musst es immer so sehen, viele Vereine sind einfach ein e.V. und haben natürlich, können ihre Mitglieder nur mitnehmen, und das ist beim HSV nicht passiert. Das kannst du nur machen, indem du eine Mitgliederversammlung einberufst, wo du eben deine Mitglieder darüber informierst, was du einfach, was der normale Gang eines e.V.s ist. Das ist natürlich, wenn du 4 Wochen vor einem Abstimmungstermin von der DFL informiert wärst als Verein, dann schaffst du nicht innerhalb von 4 Wochen einen Mitglieder. Versammlung einzuberaumen und deine Mitglieder abzuholen über dieses Thema und den Mitgliedern die Chance zu geben, in diesem Thema mitzusprechen. Das hat bei einigen Vereinen geklappt, weil gerade eine Mitgliederversammlung anstand und schon einberaumt war. Das hat aber bei ganz vielen Vereinen nicht geklappt. Und dann kommt hinzu, dass wenn selbst eine Mitgliederversammlung bei Hannover 96 stattgefunden hätte, man hätte einem Martin Kind mitgegeben, dagegen zu stimmen, hätte er es aber trotzdem nicht gemacht. So, und das
da gehe ich total mit. Also das finde ich Kommunikation scheiße. Plus Abstimmung
und das war, glaube ich, auch einer der größten Punkte überhaupt, die Nummer von Martin Kind. Also man hatte das Gefühl, da ist eine Mehrheit zustande gekommen, die eigentlich nicht, wenn Martin Kind das gemacht hätte, was er machen soll, die nach demokratischen Prozess nicht zustande gekommen wäre. Genau. Das war, glaube ich, so der Punkt.
Also unterm Strich Fazit,
Gato pro Investor.
nee, mit Fußbällen kann ich das verstehen, war Kommunikationsscheiße und Verein Abstimmungsscheiße. Muss irgendwas passieren, bin ich für ja, muss es mit Investoren sein oder in welcher Form auch immer, weiß ich nicht, muss nicht für mich nicht irgendwo sein, aber ich finde, man muss nur gucken, finde ich jetzt, wie man die erste, zweite Liga jetzt, ich sag's mal, seefest macht und nach oben pusht. Wie auch immer, das sollte aber transparent und irgendwie gut
kommuniziert werden. Das ist ein Konsens, auf den wir uns einigen können.
Ja, habt ihr übrigens...
deswegen meine ich nur nicht immer, es ist nicht immer sofort alles Investor ist gleich scheiße und niemals, sondern es muss ja auch nicht immer, es muss ja auch nicht... Es kann auch irgendwelche kreativen Lösen sein, ne?
Genau. I don't know. Investor, musst du mir ja recht geben. Investor ist daran interessiert, natürlich
Kohle. Ja, absolut.
Profit daraus. Absolut. Es hat halt auch mal das Geschmäckle, wenn man irgendwie über zwei, drei Kanäle schnell herausfindet, dass das wieder irgendwie der saudi-arabische Staatsfonds ist, der da irgendwie.
Ja, richtig. Deswegen, du kannst, müsstest da irgendwie kreativ werden und in der Kommunikation klarer. Und dann, glaube ich,
es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass du die Fans aus Deutschland daran teilhaben lässt und dass du da, also es gibt Möglichkeiten. Ja, und ich finde, es ist eher der Moment, darüber zu sprechen und das jetzt nicht zu sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt sich sagt, man nimmt sich ein Jahr Zeit dafür, um alle Vereine abzuholen, um da ein Konzept zu entwickeln, dann hast du trotzdem nicht verloren und sondern eher gewonnen und alle Leute mitgenommen.
Ja, du brauchst jetzt halt auch vor allem gute Leute in der DFL. Also Watzke würde ich sagen, ja, aber dann...
Axel Hellmann von Frankfurt war jetzt nicht so
ja, der... Ja, dann siehst du so ein Oke Göttlich da.
Der Rainer Kallmund.
Denke ich, was zur Hölle. Da müssen dann auch mal wirklich Profis der Profis sitzen und fußballnahe Leute und nicht irgendwie solche... Ja.
Ich musste aber sehr schmunzeln, als in der VW Arena beim VfL Wolfsburg das Plakat kam, Nein zu Investoren von Wolfsburg-Fans. Ja. Da habe ich schon sehr gelacht, ey, dass die Nein zu Investoren sagen.
Bei uns bei VW,
da steigt keiner mit ein. Da möchten wir keine Investoren haben.
Gegen wen geht's nächste Woche? Wieder ein Heimspiel.
Osnabrück.
Osnabrück.
Ah ja. Haben gerade Hannover auf Distanz gehalten.
Ja, vielen Dank dafür.
Ja, tatsächlich, ich glaube Hannover, der zweite Verein, der in Osnabrück aus der oberen Riege verloren hat, ne?
Ja, oder? Wer dann...
Es gibt noch einen Osnabrück.
Verein. Ach ja, stimmt. Da müssen wir nicht drüber reden.
Nein. Osnabrück nur 15 Punkte, wirklich. Also wenn
die nicht... Und 6 davon gegen Hannover und HSV.
Ja, so. Den Alter, großen und den kleinen HSV.
Das waren die einzigen beiden Heimsiege, glaube ich, von denen.
Und Rostock, die auch wirklich... Rostock, die auch wirklich scheiße sind, haben 22, 7 Punkte Vorsprung.
Genau. Und dann ist er noch, glaube ich, Lautern und Schalke und
Braunschweig. Ja. Mann. Ja, gut, gewinnen wir. 2-0.
2-0, ja.
Ja, wieder zu 0. Kicktipp, bin ich eine nach vorne geballert. Ich hatte unglaublich angefangen mit 7 Punkte und dann nachgelassen und Sonntag wieder ganz gut getippt, aber nicht zufrieden. Naja, gut.
Ich habe 0 Punkte gemacht, glaube ich, beim Kicktipp.
Kompletter Spiel, alle neuen Spiele?
Ich muss kurz mal nachgucken, irgendwas. Ich hatte kurz mal reingeguckt, dachte aber, so, habe ich 0 Punkte?
Aber HSV hast du auch.
Nee, 9 Punkte habe ich richtig. 9. Tatsächlich alle am Freitag gemacht. Nee, Samstagabend Magdeburg hatte ich auch. Ich habe tatsächlich auf Magdeburg getippt. Ja, sehr gut, Moche.
Gut so.
Immerhin, das läuft.
Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste
Woche.
In diesem Sinne.
Nur der HSV.